Hey, ich bin Mirko Becker und das ist Damals in Frankfurt, der Podcast, in dem wir gemeinsam auf Zeitreise durch Frankfurt gehen und dabei die spannende Geschichte unserer Stadt am Main erleben. Ja, heute beschäftigen wir uns mit dem Zentrum der Frankfurter Innenstadt, der Hauptwache. Dabei blicken wir auf das barocke Wachengebäude selbst, das mit seinen 56 Jahren ja eigentlich noch gar nicht so alt ist, aber auch auf den umliegenden Platz. Denn dort, wo sich heute das sogenannte Loch befindet, also der Zugang zur U- und S-Bahn-Station Hauptwache, da befand sich einst ein kleiner grüner Platz. Zudem wurden rund um die Hauptwache auch Todesurteile vollstreckt, eine der ersten gepflasterten Straßen im mittelalterlichen Frankfurt angelegt und am offenen Herzen operiert. Aber man konnte auch richtig gut Kaffee trinken. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber für mich ist die Hauptwache heute nicht so viel mehr als ein Umstiegspunkt, wenn ich mit der U- oder S-Bahn unterwegs bin. Oder ich laufe da einfach dran vorbei, aber so einen wirklichen Stellenwert hat das Areal für mich heute nicht. Die Aufenthaltsqualität ist, naja, es geht so. Aber zeitgleich ist die Hauptwache auch ein Ort, an dem einiges los ist. Man könnte auch sagen, die Hauptwache, die wird bespielt. Unter anderem durch die ganz vielen Skater, die da unterwegs sind. Es herrscht also grundsätzlich Leben dort. Aber es fehlt an einladenden Elementen. Und tatsächlich wird ja auch immer wieder über eine Umgestaltung des auch als Herz der Stadt titulierten Platzes gesprochen. So sagte zum Beispiel Mike Josef vor 2 Jahren. Damals war er noch Planungsdezernent der Stadt, der FAZ. Wir wollen dort das kulturelle Leben stärken. Und so verwandelte sich das Areal 2022 im Rahmen des Projekts Wohnzimmer Hauptwache in ein Testfeld für integrierte Stadtentwicklung. Es kam zu Musik- und Sportevents, Gesprächsformaten und künstlerischen Darbietungen. Seitdem wird immer wieder überlegt, was man dort so alles tun und entwickeln könnte. Die weitere Zukunft der Hauptwache, sie bleibt also spannend, genauso wie deren Vergangenheit. Der Platz der Hauptwache war nicht immer bebaut. Wenn wir jetzt uns den Merianplan von 1628 mal ranholen, dann fällt auf, dass anstelle der Hauptwache früher gar nichts existierte. Also bis auf einen großen Platz mit einem Ziehbrunnen für die umliegende Bevölkerung. Das war ein Brunnen, der durch Kurbeln bedienbar war und damit konnte man eben Wasser mit einem Eimer aus der Tiefe schöpfen und eben mit nach Hause nehmen. Aber alleine das ist ja schon spannend und ein krasser Kontrast. Die Gegend, die war einst eine begehrte Wohnlage. Rund um die Hauptwache, da lebte man früher gern. Erst ab 1671 soll sich dann ein erstes kleines Wachlokal an der späteren Stelle der Hauptwache befunden haben. Also ein Ort, an dem sich die Stadtwache aufhalten konnte. 1728 war das aber so baufällig, dass es abgerissen werden musste. Als Nachfolgebebauung plante der Rat der Stadt ein zweigeschossiges Wachengebäude. Doch die Idee, die sorgte für zahlreiche Proteste in der Nachbarschaft. Denn die gut betuchten Bürgerinnen und Bürger, die sorgten sich damals um ihre wohl wunderschöne Häuserzeile, die man von der Zeil aus bewundern konnte. Ein vorgelagerter mehrstöckiger Bau, der störte da aus deren Sicht nur. Ja, der Rat der Stadt, der lenkte damals ein. Der Plan eines zweigeschossigen Baus, der wurde abgehakt und stattdessen zwischen 1729 und 1730 ein rechteckiger und eingeschossiger Bau errichtet. Die Hauptwache, die zum Sitz der Frankfurter Stadtwehr wurde. Während sich im Erdgeschoss die Wachstuben für die Bediensteten befanden, ja, da gab es im Dachgeschoss Verhörräume und sogar ein Gefängnis mit teils ziemlich prominenten Insassen. Der prominenteste Häftling, das war vermutlich der Frankfurter Jurist und Ratsherr Johann Erasmus von Senckenberg. Der wurde dort zwischen Februar 1769 bis zu seinem Tod im Juni 1795 für mehr als 26 Jahre eingesperrt. Und wenn ihr jetzt denkt, Senckenberg, der Name, der sagt mir was. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr den älteren Bruder kennt, und zwar Johann Christian von Senckenberg. Doch während der viel Gutes für die Stadt tat, ja, da machte Johann Erasmus von Senckenberg so ziemlich das Gegenteil davon.
Johann Erasmus von Senckenberg wird am 30. April 1717 in Frankfurt als jüngstes Kind einer problembehafteten Familie geboren. Ungeachtet seines nicht abgeschlossenen Studiums der Rechtswissenschaften etabliert er sich als fähiger, wenn auch inoffizieller Anwalt. Er gilt als schwieriger Charakter, gleichzeitig aber auch als hochbegabt. 1745 nutzt er Insider-Informationen zur Stärkung der Patriziergesellschaft Alten-Limpurg, handelt jedoch zum eigenen Nutzen. Als Mitglied des Frankfurter Rats, in den er 1746 mit Unterstützung seines Bruders eintritt, fällt er mit anonymen Pamphleten und mit seiner forschen Art auf. Er wendet sich dort sogar gegen seine eigenen Befürworter. Sein rücksichtsloses Verhalten gipfelt 1747 in einem Vorfall mit seiner Haushälterin, als er sie vergewaltigt und sich der Verantwortung der daraus resultierenden Schwangerschaft entzieht. Geschützt durch seinen einflussreichen Bruder entgeht er trotz der Beweise für sein Vergehen jeglicher Bestrafung. Obwohl Senckenberg in politischen Themen gewandt ist, stoßen seine meist anonymen Veröffentlichungen auf wenig Gegenliebe und führen 1754 zur Verbrennung einer seiner Schriften. Es gibt erneut Ermittlungen gegen ihn. Doch bis auf eine Suspendierung aus dem Rat 1761 bleiben sie nach kaiserlicher Berufung folgenlos. Erst 1769, als sich die Kontroversen zuspitzen, wird er festgenommen und wegen schwerer Verbrechen angeklagt. Unter anderem wegen der Vergewaltigung, aber auch wegen Verleumdung, Erpressung und sogar wegen versuchten Mordes. Ihm droht die Todesstrafe. Doch dazu kommt es nicht. Erneut interveniert der Kaiser. Und auch dank des Desinteresses des Rates kommt es nicht zu einer Verurteilung. Dennoch bleibt Senckenberg inhaftiert. Er verfasst Bücher und berät aus der Haft heraus sogar weiterhin in rechtlichen Angelegenheiten. 1795 stirbt er schließlich im Alter von 78 Jahren in Gefangenschaft in der Hauptwache und gilt bis heute als einer der bekanntesten Häftlinge in der Historie Frankfurts.
Also unterm Strich, einer der Senckenbergs, Johann Christian in dem Fall, der war bedeutend für die Stadt. Und der andere, naja, wie wir gerade gelernt haben, der war das krasse Gegenteil. Vermutlich kam es nur deshalb nie zu einer Gerichtsverhandlung, weil der Name Senckenberg in der Öffentlichkeit einen guten und keinen schlechten Ruf genießen sollte. Damit war er zwar der prominenteste Langzeithäftling der Hauptwache, aber in den Geschichtsbüchern, da taucht noch ein anderer Name auf. Und zwar Johannes Bückler, besser bekannt als Schinderhannes. Der wurde nur wenige Jahre nach dem Tod Senckenbergs im Frühjahr 1802 in der Hauptwache festgehalten. Auf sein Konto gingen mehr als 200 Straftaten, wie Diebstahl, Erpressung, aber auch Mord. Ja, und im Juni 1802 wurde er dann von Frankfurt nach Mainz überführt und dort im November 1803 hingerichtet. Und apropos Vollstreckung von Todesstrafen, das geschah auch immer wieder um die Hauptwache herum. So existierte dort unter anderem noch im 18. Jahrhundert ein Galgen. Es gab aber auch weniger schlimme Abstrafungseinrichtungen. Zum Beispiel ein Pranger oder ein hölzerner Käfig, den jeder drehen konnte, bis der darin eingesperrten Person übel wurde. Wenn ihr mich fragt, ich finde das so unvorstellbar, dass es mal so prägnant zum Stadtbild gehörte. Generell auch das ganze Thema Todesstrafe, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Aber alleine schon, dass man der Vollstreckung als Bürger früher mal beigewohnt hat, ja, um sich das einfach mal anzuschauen, wie bei der Hinrichtung von Vinzenz Fettmilch am Rossmarkt, ich finde das absolut absurd. Aber kommen wir mal zurück zur Hauptwache. Jetzt haben wir total viel über richtige Schwerstverbrecher gesprochen, aber wie gesagt, die Einrichtung für weniger schlimme Straftaten, die deuten es ja auch schon an. In der Hauptwache, da waren auch sogenannte gewöhnliche Arrestanten inhaftiert. Ja, die wurden aber anders als Senckenberg zum Beispiel nicht im Dach, sondern im Untergeschoss eingesperrt und sahen das Tageslicht meistens dann, wenn sie was arbeiten sollten. Zum Beispiel bei Ausbesserungsarbeiten an der Frankfurter Stadtbefestigung. Ja, und dann wurde im 19. Jahrhundert, genauer gesagt am 3. April 1833, die Hauptwache sogar überregional bekannt. An diesem Tag kam es zum sogenannten Frankfurter Wachensturm. Was es damit auf sich hat, das hören wir uns jetzt mal genauer an.
Am 3. April 1833 versuchten deutsche Studenten, die Hauptwache und die Konstablerwache zu stürmen. Ihr Ziel war es, eine deutschlandweite Revolution zu entfachen. Grund für die Revolte war die steigende Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen, genauer gesagt den absolutistischen Strukturen, die vom Wiener Kongress 1815 wiederhergestellt worden waren. Und damit, dass es nach wie vor keine deutsche Einheit gab. Frankfurt als Sitz des Bundestags wurde als strategischer Ausgangspunkt gewählt. Die Aufständischen hofften auf die Unterstützung des Militärs, des Bürgertums und der Landbevölkerung, um eine landesweite Bewegung in Gang zu bringen. Geplant war, die Polizeiwachen zu besetzen und die Fürsten im Bundestag gefangen zu nehmen. Und obwohl der Plan zuvor bereits verraten worden war, fand der Angriff statt. Die Stadttruppen waren jedoch schnell zur Stelle, belagerten die Hauptwache vom Rossmarkt ausgehend von mehreren Seiten und konnten die Aufständischen nach kurzer Gegenwehr vertreiben. Anders bei der Konstablerwache. Hier waren die Kämpfe intensiver. Erst nach dem dritten Angriff des Linienbataillons zogen sich die Aufständischen zurück und flohen. Der Aufstand endete mit 9 Toten, darunter 6 Soldaten und 24 Verletzten. Einige Rebellen wurden festgenommen, andere konnten entkommen. Auch wenn der Aufstand scheiterte, fand er dennoch Anklang beim Bürgertum. Infolgedessen ergriff der Bundestag Maßnahmen, um die politische Ordnung zu sichern. Wenige Jahre später richtete er die Bundeszentralbehörde ein, um burschenschaftliche Aktivitäten zu überwachen und verdächtige Personen zu registrieren. Die Ereignisse des Frankfurter Wachensturms gelten als prägende Vorbereitung für die Märzrevolution von 1848.
Seit dieser Aktion waren in Frankfurt rund 2500 österreichische und preußische Soldaten stationiert, was die städtische Souveränität herausforderte. Und die nahm ja dann auch 1866 ihr jähes Ende mit der Annexion Frankfurts durch Preußen. Die Hauptwache, die bis dahin Sitz der Stadtwehr war, wurde in den Folgejahren dem preußischen Staat zugeschlagen. Und die nutzte das Haus dann bis 1903 als Wachlokal. Die Stadt Frankfurt, die hatte nun, also Anfang des 20. Jahrhunderts, die Chance, die Hauptwache zurückzukaufen. Und das tat sie auch. Zunächst schien aber unklar, was man damit eigentlich machen wollte. Es gab unterschiedlichste Pläne. Die Hauptwache abreißen oder das Areal neu bebauen, das war damals ein heiß diskutiertes Vorhaben. Oder aber eben für die Bevölkerung öffnen. An der Stelle überrascht es kaum, dass genau das eintrat. Also, es kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu umfangreichen Sanierungen und Umbauarbeiten. Räume wurden zusammengelegt, eine Terrasse angebaut und im Dezember 1905 eröffnete dann das Café Hauptwache, in dem zahlreiche Kellner und Konditoren für das Wohl der Gäste sorgten. Viele bekannte Persönlichkeiten der damaligen Zeit gingen dort ein und aus. Unter anderem der Schauspieler Karl Lulay, der Bildhauer Georg Mahr, die Journalisten Benno Reifenberg und Richard Kiern und der Schriftsteller Ernst Nepot. Das Café war täglich zwischen 7 Uhr morgens und 2 Uhr in der Nacht geöffnet. Solche Tagesbars gab es übrigens öfter in Frankfurt. All das zeigt, wie bedeutend das Café Hauptwache früher mal war. Doch 1920, da wird genau dieser Ort zum Schauplatz militärischer Ereignisse, als französische Truppen in Frankfurt einmarschierten und das Gebäude 6 Wochen lang besetzt hielten. Das war eine direkte Reaktion auf den Einmarsch deutscher Reichswehrtruppen in die entmilitarisierte Zone des Ruhrgebiets. Das Ende der Hauptwache, das kam mit den Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg. Bomben trafen 1944 den Bau und zerstörten ihn weitestgehend. Es gibt zahlreiche Aufnahmen aus der Nachkriegszeit, die mehr oder weniger nur noch die Außenmauern der Hauptwache zeigen. Ein vereinfachter Wiederaufbau, der erfolgte bis Mitte der 1950er Jahre. Vereinfacht deswegen, weil unter anderem das Dach vereinfacht wiederhergestellt wurde. Und dann wird's richtig spannend. Zumindest hat mich das total überrascht. Denn 1961 entschied sich die Stadt Frankfurt für den U-Bahn-Bau, nachdem andere Varianten wie eine Hochbahn verworfen wurden. Und die Hauptwache, die sollte zu einem zentralen Knotenpunkt des Vorhabens werden.
Am 4. Oktober 1968 wurde Frankfurts umfangreiches Verkehrsprojekt eingeweiht. Die neue U-Bahn-Verbindung zwischen Hauptwache und Nordweststadt. Die dritte U-Bahn Deutschlands, ein 9 Kilometer langes, 344 Millionen D-Mark teures Unterfangen, sollte den dringenden Verkehrsproblemen der Stadt entgegenwirken und die überfüllten Straßen entlasten. Der Baubeginn am 28. Juni 1963 wurde zwar gefeiert, doch der Bau selbst war aufgrund des vielschichtigen Bodens eine ziemliche Herausforderung. Insbesondere an der zentral gelegenen Station Hauptwache, die sich 16 Meter tief im Grundwasser befand. Trotz Schwierigkeiten wie einer Überflutung der Baugrube und eines Baukranunfalls wurde die sogenannte A-Strecke erfolgreich fertiggestellt. Die Strecke, die eigentlich vollständig unabhängig vom Straßenverkehr sein sollte, enthielt Abschnitte über der Erde entlang der Eschersheimer Landstraße, markierte aber dennoch einen Meilenstein für die Stadtentwicklung. Nach 5-jähriger Bauzeit feierte Frankfurt mit einem 3-tägigen Fest und hunderttausenden Menschen die Fertigstellung seiner ersten U-Bahn-Strecke.
Und im Rahmen dieser Bauarbeiten musste die Hauptwache dann weichen, denn die störte nur bei der OP am offenen Herzen, also dem zentralen Ort der Innenstadt. So folgte in den 1960er Jahren erst der Abriss und nach Bau der U-Bahn bis 1968 auch schon wieder der Wiederaufbau. Zwar in etwas abweichender Position wie einst, aber dafür näher dran am ursprünglichen Aussehen der Hauptwache. Zumindest außen und wird seit jeher erneut als Café genutzt. An der Stelle könnten wir jetzt theoretisch schon enden, aber es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Deswegen lasst uns mal hinter die Hauptwache schauen, also uns mit dem sogenannten Loch beschäftigen, das zur U- und seit 1983 eben auch zur S-Bahn führt. Spannend ist nämlich hier, noch bis 1864 war dieses Areal eine freie Fläche, genutzt für Paraden der Stadtwehr und ist so entsprechend auch als Paradeplatz bezeichnet worden. In den 1860er Jahren befand sich dort das Schiller-Denkmal, als Erinnerung an den Dichter und Philosophen Friedrich Schiller, der mehrfach in Frankfurt wirkte. Das Denkmal steht übrigens heute in der Taunusanlage im Frankfurter Bankenviertel. Drumherum gab es ein bisschen Grün und ein paar Bäume. Auf alten Aufnahmen ist der Platz an der Hauptwache immer wieder deutlich zu erkennen. Ein netter Ort. Heute würde man mit einem Coffee to go von der Hauptwache vermutlich da entlang flanieren. Und apropos flanieren, das konnte man schon immer gut um die Hauptwache herum. Denn dort gab es damals und manchmal auch heute noch einiges zu entdecken, wie zum Beispiel das MoMA, das als eines der ersten Kunst- und Kulturzentren für elektronische Musik weltweit gilt. Aber nahe der Hauptwache, da findet man noch mehr, und zwar einen der ersten befestigten Wege der Frankfurter Innenstadt, angelegt im Mittelalter. Das ist der sogenannte Steinweg, der rege genutzt wurde, um von der Frankfurter Altstadt bis nach Bockenheim Waren zu transportieren. An der Hauptwache lag aber auch im Nachkriegsfrankfurt das sogenannte Café Kranzler, das vielleicht dem ein oder anderen noch ein Begriff sein könnte. Das eröffnete 1951 in der Main-Metropole, nachdem es bereits seit den 1820er Jahren eine Filiale in Berlin gegeben hatte. Für einige Jahrzehnte war das Kranzler ein großer Erfolg, bis in den 1980er Jahren es schließlich schließen musste. Heute ist in diesen Räumlichkeiten das Steakhouse Maredo untergebracht. Ja, die Kaffeehausgeschichte an der Hauptwache, sie ist unglaublich facettenreich. Das zeigt auch ein anderes Café, und zwar das Café Bauer, das bis Ende der 1920er Jahre nur einen Steinwurf entfernt vom späteren Kranzler und dem Café Hauptwache entfernt lag.
Am damaligen Schillerplatz, dem heutigen Platz an der Hauptwache, entwarf der Frankfurter Architekt Simon Ravenstein 1883 in der Nähe der Börse das markante Wohn- und Geschäftshaus Bavaria. 16 Kunsthandwerker und Künstler trugen zur einmaligen und außergewöhnlichen Gestaltung bei. Darunter Wilhelm Steinhausen, der für die Bilder der heimischen Sagen und Persönlichkeiten auf der Außenfassade des Baus verantwortlich war. Eine Zink-Bavaria von Gustav Herold, bekannt auch für die Atlas-Gruppe am Frankfurter Hauptbahnhof, krönte die Kuppel. Das Bauwerk, eines der ersten in Frankfurt mit eigenem Generator für elektrisches Licht, inspirierte auch das Innendesign des Café Bauer. Das 1884 von Matthias Bauer eröffnete Kaffeehaus war mit mehr als 100 prächtigen Bildfiguren von Hans Thoma dekoriert. Ein großzügiger Lesesaal mit Zeitschriften in 13 Sprachen und ein Billardraum prägten das kulturelle Angebot des zweigeschossigen Cafés, das besonders unter Börsenhändlern und Journalisten beliebt war, aber auch Intellektuelle als Gäste hatte. Der Erste Weltkrieg und die folgende Inflation führten jedoch zu einem langsamen Niedergang des Cafés, das in der Weltwirtschaftskrise endgültig seine Türen schließen musste. Das Gebäude selbst erlitt im Zweiten Weltkrieg schwere Schäden und wurde Anfang der 1950er Jahre abgerissen.
Die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, die sorgten also dafür, dass überall in der Stadt neue Bauten errichtet wurden. Und so gehört die Hauptwache, wenn wir mal vom Neubau aus den 60er Jahren absehen, zweifelsfrei zu den ältesten Gebäuden der Gegend und wird nur von einem anderen Bau übertroffen, der Katharinenkirche. Und um deren Geschichte zu verstehen, müssen wir ins 14. Jahrhundert zurückreisen. Damals nämlich erhielt der wohlhabende Frankfurter Bürger Wicker Frosch, ein Grundstück direkt vor der Staufmauer an der späteren Zeil, schräg gegenüber der heutigen Hauptwache, um darauf ein Spital für sieche und arme Leute zu erbauen. Neben dem Spital entstand um 1354 ein Kloster für adelige Jungfrauen zu Ehren der heiligen Katharina. Kloster und Spital besaßen zwei kleine nebeneinander liegende Kapellen. Beide Bauten wurden ab 1590 dann zu einer Kirche zusammengelegt, die trotz allem für die stetig wachsende Gemeinde viel zu klein wurde. Hinzu kam, dass sich im Laufe der nachfolgenden Jahrzehnte Baufälligkeiten bemerkbar machten. Im 17. Jahrhundert erfolgte schließlich der Abriss der Bauten und dafür der Bau der Katharinenkirche, die sich schnell zur zweiten evangelischen Hauptkirche neben dem alten Barfüßerkloster entwickelte. Für lange Zeit dominierte der Bau die direkte Umgebung, bis auf der Zeil immer mehr monumentale Bauten errichtet wurden, unter anderem die Hauptpost. Doch anders als diese überdauerte die Katharinenkirche die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg. Stark beschädigt erfolgte dann bis 1954 der Wiederaufbau. Ja, noch heute gilt die Kirche als das älteste Gebäude der Zeil. Also ihr merkt, rund um die Hauptwache, da war und ist so einiges los. Es gibt zahlreiche spannende Geschichten, die sich dort finden und erzählen lassen. Ja, und eine Auswahl zu treffen, das ist gar nicht so einfach. Die großen Einschnitte, die waren aber definitiv die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg und der Bau der Frankfurter U-Bahn. Beide Ereignisse sorgten dafür, dass sich das Bild um den Hauptwachebau selbst erheblich veränderte. Die Hauptwache und auch die Katharinenkirche, sie wirken heute also als Konstante in einer unaufhaltsamen Weiterentwicklung drumherum. Wie es weitergeht, das bleibt spannend. Ja, und wenn ihr mögt, dann schreibt mir gerne mal, wie ihr es dort vor Ort findet, ob ihr die Geschichten rund um die Hauptwache kanntet und gerne auch, wie euch die Folge heute gefallen hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Damals in Frankfurt, der Podcast. Er erscheint regelmäßig überall dort, wo es Podcasts gibt. Tägliche Zeitreisen in Frankfurt findet ihr auf meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt oder in meinem Buch 101 historische Orte in Frankfurt, erschienen im Sozietätsverlag. Ja, diese Folge, die wäre nicht zustande gekommen, ohne die großartige Unterstützung von Julia Lübecke, Dagmar Fulle und Jürgen Kolb. Vielen, vielen Dank an euch.